Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Liebe Leseplan, haben wir auch schon vorhin angesagt, wir lesen durchs Neue Testament gar nicht viel. Aber halt immer ein bisschen, ich möchte mit euch, ihr fragt euch, warum ist jetzt kein Text, wenn ihr vorne den Text vorliest? Ganz einfach, weil ich gesagt habe, ich brauche ihn nicht, ich möchte ihn selber vorlesen. Deswegen, wir machen jetzt Folgendes, wir fliegen mal über den Text, der heute im Bibelleseplan dran wird. Das ist Matthäus Kapitel 11, ab Vers 2. Und wir schauen mal ganz schnell, worum es geht. Okay, wir fliegen einfach mal drüber. Das fängt damit an, dass Johannes der Täufer, über den hatte Christian gepredigt, wenn ihr euch erinnert, dass der im Gefängnis sitzt. Und während Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt, kommen plötzlich Zweifel. Zweifel an Jesus. Genau genommen Zweifel daran, ob jetzt Jesus der Messias ist oder nicht. Also schickt er eigene Jünger, Johannes Jünger, zu diesem Jesus. Matthäus 11, die Verse 2 und 3. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist die Frage. Jesus antwortet jetzt recht entspannt, indem er auf seine Wunder hinweist und auch darauf, dass er das Evangelium predigt. Also ein bisschen im Sinne von Johannes, bleib mal ganz entspannt. Matthäus 11, die Verse 4 und 5. Und Johannes antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Tote werden auferweckt. Und allen wird gute Botschaft, sprich Evangelium, verkündigt. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. So, jetzt wissen die Jünger, dass Johannes Bescheid. Und kaum sind die wieder weg, wendet sich Jesus an die Volksmengen. Er will wissen, für wen die Volksmengen, also die, die da um ihn rumstehen, was die denn so über diesen Johannes der Täufer, wie gesagt, für wen die ihn halten. Und dann erklärt er den Leuten ringsherum, dass Johannes ein ganz großer ist. Hier, Matthäus 11, die Verse 7 bis 11. Als die aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Also das ist Johannes. Super wichtige Person, sollten wir uns intensiv mit auseinandersetzen, aber da ist noch mehr. Mit diesem Johannes geht eine Ära zu Ende, und zwar die Ära des Alten Bundes. Im Alten Testament schließt Gott mit dem Volk Israel einen Bund, und dieser Bund endet mit diesem Johannes. Und endet nicht nur damit, sondern Johannes ist derjenige, der jetzt eine Verheißung aus dem Alten Testament erfüllt. Nämlich diese, was er hier geschrieben hat, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, das ist aus dem Buch Maleachi. Letztes Buch, Altes Testament, eine Verheißung, da kommt so eine Elia-Figur, so ein Reformator. Und Jesus sagt, das ist dieser Johannes. Wir lesen weiter, die Verse 12 bis 15. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan. Und Gewalttuende reißen es an. Denn alle Propheten und das Gesetz haben Geweisheit bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia. Er ist diese Elia-Figur, der kommen soll. Wer oben hat, der hört. Und jetzt wenn wir da im Text angekommen sind, macht Jesus weiter mit einem Vorwurf. Er beschreibt jetzt als nächstes seine Zuhörer. Und er sagt, ihr verhaltet euch wie Kinder. Ihr verhaltet euch wie Kinder, denen man es nicht recht machen kann. Egal, wen Gott schickt, ihr seid irgendwie nie zufrieden. Gott kann Johannes den Täufer schicken, das ist so ein wilder Asket, der im kratzigen Kamelhaarmantel da in der Wüste steht und sich von Heuschrecken und Honig ernährt. Oder Gott kann einen Rabbi schicken, nämlich Jesus, der sich auch gern mal zum Essen einladen lässt, noch Wein trinkt. Egal, was Gott tut, sie hören einfach nicht zu. Damit endet unser Text. Lesen vor, Matthäus 11, die Verse 16 bis 19. Mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt, wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht wehgeklagt. Jetzt die Übertragung dieses Bildes. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen, also Jesus, ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder, und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Der Text ist nicht ganz einfach. Wer jetzt nicht gleich alles verstanden hat, willkommen im Club. Das gehört dazu. Ich möchte anfangen mit dem Ende. Also mit diesem Vorwurf am Schluss. Dieses, man kann es euch irgendwie nicht recht machen. Egal, wen Gott sendet, ihr findet ständig eine Ausrede, euch nicht mit dem, was Gott dir in dein Leben hinein zu sagen hat, damit euch nicht beschäftigen. Das ist der Vorwurf am Ende. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir, spannender Vorwurf. Ist das heute eigentlich noch genauso? Und dann kann man sich ja auch die Frage stellen, ist das bei mir eigentlich anders? Also wenn jetzt Gott zu mir sprechen würde, würde ich dann offener sein? Ja, würde mich das interessieren? Habe ich eigentlich Interesse an dem, was Gott mir heute durch sein Wort zu sagen hat? Also die damals hatten das nicht. Aber wie ist das bei uns? Wisst ihr, es ist so bequem, diese Israeliten zu nehmen, den Kopf zu schütteln und zu sagen, oh, ja, wie blöd waren die denn? Und dann mal wirklich Hand aufs Herz. Alle, die ihr den Bibelleseplan gemacht, das ist ja nicht viel. Ich schaue immer, wie lange Yvonne braucht, es vorzulesen. Das sind noch so zwischen 3 und 4 Minuten. Ja? Das ist jetzt wirklich nicht unbedingt die Welt. Aber Hand aufs Herz. Wie geht euch das beim Lesen oder beim Zuhören? Wollt ihr einfach nur das Pensum schaffen? Oder wollt ihr euch wirklich mit dem, was ihr da lest, auseinandersetzen? Ich weiß, es ist eine fiese Frage, aber es ist diese Qualität von Fragen, die müssen wir einfach weitersehen. Wenn du da in der Bibel liest, warum machst du das? Willst du einfach nur dein Pensum schaffen? Du hast dir da was vorgenommen und das liest du jetzt halt. Oder möchtest du, dass das Wort dich trifft und verändert? Oder denkst du, naja, ganz ehrlich, Jürgen, eigentlich ist mein Leben schon ganz schön voll und eigentlich brauche ich nicht noch eine neue gute Gewohnheit und noch ein Thema, worüber ich nachdenken muss. Und eigentlich ist mir auch ziemlich egal, wie viel Mühe sich Yvonne gibt oder du beim Predigen. Ja, das, was Gott und dem sein Bodenpersonal hier auf die Reihe bringt, ist eigentlich egal. Also im äußersten Fall werde ich vielleicht noch ein bisschen mitlesen, aber mit Gedanken machen. Nochmal, worum geht es mir? Die Israeliten bekommen Gottes Wort. Sie bekommt es in der Form von Johannes dem Täufer, größter Prophet Altes Testament. Und sie bekommen das Wort Gottes in der Gestalt von Jesus. Da wird Gott das Wort Mensch und es gibt diese Jesus-Predigten. Und beides interessiert die Zuhörer einfach nicht. Und jetzt die Frage, wie ist das bei uns? lesen wir in der Bibel, um zu lernen? Oder lesen wir einfach mal? Lesen wir, um zu verstehen? Lesen wir, um darüber nachzudenken, wirklich nachzudenken? Tust du das? Lesen wir, um Jesus ähnlicher zu werden? Oder lesen wir, um bei dem Tagesordnungspunkt Bibellese einen Haken zu setzen und zu sagen, schön, jetzt bin ich fertig, gut, jetzt kann Gott mit mir zufrieden sein, was bin ich doch für ein artiger Christ und ich bin ja auch viel besser als die anderen, denn ich werde ja dieses Jahr das Neue Testament lesen. Und das stimmt, im deutschen Vergleich seid ihr damit Top 5%, ja, das ist mir schon klar, ja, das ist natürlich, das liegt an dem, wie deutsche Christen unterwegs sind, ja, also das ist halt nicht sonderlich überzeugend, aber okay, Frage, wie sieht das bei dir aus? Nun meine These. Meine These lautet, man kann die Bibel nur verstehen, wenn man sie aufmerksam liest. Und zum aufmerksamen Lesen gehören zwei Dinge immer dazu. Erstens, ich muss schauen, was ist mir klar? Im Text. Was habe ich verstanden? Aha. Und zweitens, was ist mir nicht klar? Was verstehe ich nicht? Dieses, was ist mir klar? Das habe ich euch gerade vorgestellt. Man fliegt über den Text und man kriegt ungefähr mit, worum es geht. Kommen die Jünger von Johannes dem Täufer, Jesus verweist auf die Wunder, dann redet er mit den Volksmengen, sagt, Johannes ist ein ganz großer und die Zuhörer verhalten sich völlig dämlich. Das sind die großen Punkte. Liest du einmal durch, hast du verstanden. Ist nicht schwer. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ist dir nicht klar? Weil ich möchte, dass ihr anfangt, eure Bibel so zu lesen, dass euch auffällt, was ihr nicht versteht. Und dass ihr euch auf die Suche nach guten Antworten macht. Und deswegen kriegt ihr jetzt eine Aufgabe. Ihr habt jetzt 7+3 Minuten, oder sagen wir 7+2 Minuten Zeit, um Folgendes zu tun. Ihr habt den Text der heutigen Predigt auf dem Zettel. Sucht ihr eine Übersetzung aus. Es gibt eine leichte und eine schwere. Lies das in Ruhe durch. Du hast 5 bis 7 Minuten Zeit, einfach in Ruhe durchzulesen und dir zu überlegen, was verstehe ich da eigentlich nicht? Finde Fragen. Und wenn du keine Fremde findest, dann gebe ich dir nachher noch 10 Stück. Okay? Also, das ist überhaupt kein Problem. Finde Fragen, die du nicht verstehst. Und dann machst du Folgendes. An die Seite von deinem Text machst du ein fettes Fragezeichen. Verstehe ich nicht. Und dann hast du am Ende da 6, 8 Fragezeichen wahrscheinlich, weil der Text hat es echt in sich. Das ist nicht der einfachste Text. Ich habe ihn auch ausgewählt, weil er so herrlich schwer ist. Und dann nimmst du von den 6, 8 Fragezeichen 3 Stück und sagst, ich schreibe die unten ganz am Ende, wenn ihr gesehen, ganz am Ende habt ihr 3 Zeilen, Frage 1, 2, 3. Das sind die 3 Fragen, die mich interessieren. Und dann habt ihr noch 2 Minuten, euch mit euren Nachbarn kurz auszutauschen. Und dann komme ich wieder. Also, es geht weiter um 5 Uhr. Wie bitte? Nochmal, was habe ich? Habe ich gerade gesagt, dachte ich. Also es gibt 2 Übersetzungen, eine leichte und eine schwere. Ihr könnt euch aussuchen, welche benutzt. Ja? Und hinten, ganz am Ende, sind dann die Fragen. Das schreibt ihr hin. 3 Stück.
Dein Mikro ist noch auf. Hast du auf Standby oder auf On?
Das ist eine gute Frage. Noch On, ganz zur Seite schieben.
Ja, also ich weiß, es gibt 3 Einstellungen. Normalerweise treffe ich 2 Falsches, aber das ist Off und ganz rüber. On. Ich bin On. On.
Ja, gut, jetzt ist da.
Also nochmal. Kaffee trinken. Stellt euch vor, wir wären eine Gemeinde, wo man darüber weiter dann Kaffee trinken kann. Aber unabhängig davon, die 8 Minuten sind vorbei. Es sollte euch ja nur erstmal wieder mitnehmen in diese These hinein. Es macht einen Unterschied, ob ich einfach nur lese oder ob ich lese und mir die Frage stelle, was habe ich eigentlich nicht verstanden? Wenn eine Frage, was ihr nicht verstanden habt, ich habe mal 3 Fragen mitgebracht. Diese drei Fragen fangen einfach mit der ersten an. Die erste Frage lautet: Inwiefern ist der Hinweis auf Namen, Aussätze, die gereinigt werden, Taube, die hören und Tote, die auferweckt werden, beziehungsweise auf Arme, die eine gute Botschaft hören, inwiefern ist das überhaupt eine Antwort an Johannes? Also Johannes fragt ja, bist du der Kommende, sprich bist du der Messias oder bist du es nicht? Wo ist da die Verbindung? Das wäre eine Frage, die man stellen kann. Ich verstehe nicht, warum Jesus diese Antwort gibt. Und die Antwort, wenn man das jetzt sucht, hat damit zu tun, dass im Alten Testament natürlich Vorhersagen auf diesen Messias gemacht werden. Und ein Teil dieser Vorhersagen hat damit zu tun, vor allem eine Vorhersage, in der es darum geht, dass Gott selber sein Volk besuchen wird, die lese ich euch mal vor. Und da merkt ihr, dadurch entsteht eine Erwartung. Es ist wie so ein, aha, woran kann ich den Messias erkennen? Jesaja 35, Vers 4, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Also Gott kommt, und woran erkennt man ihn? Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Stelle. Also wir haben, das wäre die Antwort, warum ist das eine Antwort auf die Frage von Johannes, bist du es oder bist du es nicht? Naja, schau, im Alten Testament wird genau das über den Messias gesagt und ich erfülle das. Und mir scheint, dass Johannes einen etwas anderen Messias erwartet hat. Vielleicht einen mehr politischen Messias. Vielleicht mehr so ein Raubbein, wie er es selber war. Aber damit, mit dieser Erwartung, kann Jesus nicht dienen. Jesus kommt so, wie im Alten Testament verheißen, aber er kommt manchmal nicht so, wie wir ihn erwarten. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das gut merken, was in Kapitel 11, Vers 6 steht. Wenn Gott mal nicht tut, was wir uns wünschen, da sagt der Herr Jesus, und glückselig ist, der sich nicht an mir ärgern wird. Das ist witzigerweise auch eine Seligpreisung. Also Gott ist Gott. Gott macht keinen Fehler. Alles, was wir tun müssen, ist, wir dürfen uns nicht ärgern. Wir sollen mitgehen. Das ist unser Job. Frage 2. Wir gehen wieder zurück zu unserer Fragenübersicht. Frage 2. In Matthäus 11, Vers 9 steht, dass Johannes der Täufer mehr als ein Prophet war. Ich lese nochmal die Stelle vor, Matthäus 11, Vers 9. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Die Frage lautet, inwiefern kann jemand mehr als ein Prophet sein? Ein Prophet ist ja schon was. Prophet ist Sprachrohr Gottes. Inwiefern kann er mehr als ein Prophet sein? Stell dir vor, du liest den Text und das ist deine Frage. Was machst du jetzt? Ganz einfach, du benutzt unseren Chatbot. Wir gehen mal auf den Chatbot. Der sieht so aus und du klickst einfach auf diesen Button. Ups! So, dann ist der einfach ganz nett zu dir. Der tut nicht weh, der freut sich, dass du da bist. Ja, schön, dass du fragst. Ja, heute ist der 18. Januar, das bedeutet, wir sind in Kalenderwoche 3. Ja, Matthäus 7 bis 11, Vers 19. Den letzten Block machen wir gerade. Und jetzt, was möchtest du von ihm? Der kann ganz unterschiedliche Sachen. Brauchst du eine Frage beantwortet, einen kleinen Motivationsschub oder weißt du nicht genau, wie du es umsetzen sollst, den Text? Überhaupt kein Problem. Wir machen jetzt Folgendes. Wir haben eine Frage. Wir wollen ja wissen, wie kann das sein, dass Johannes der Täufer mehr als ein Prophet ist? Was bedeutet das? Also ballern wir die Frage mal rein. Noch nicht. Wir schauen uns erst die Frage an. Nee, mach eine Frage. Frage, rein. Rein. Frage ist gut, aber noch nicht abschicken. Abschicken tut man da unten. Ja, noch nicht abschicken. Das kannst du einfach reinschreiben. Also ich habe heute Matthäus 11, 2 bis 19 gelesen und kapiere nicht, wie das sein kann, dass Johannes mehr als ein Prophet sein kann. Ja? Ich kenne mich in der Bibel noch nicht aus. Antworte einfach, 70 Worte. Jetzt merkt ihr schon, worauf es ankommt. Du sagst ihm, das ist meine Frage. Du sagst, ich habe eigentlich noch keine Ahnung. Das ist für ihn wichtig, damit er sich jetzt bei der Antwort ein bisschen darauf einstellt und jetzt nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen kommt, mit denen du nichts anfangen kannst. Du sagst einfach, ich habe noch keine Ahnung von der Bibel, ja, und mach's nicht so lang. 70 Worte, das reicht. Start. Und das schickst du einfach ab und dann sagt er dir, woran es geht. Super Frage. In Matthäus 11, Vers 9 sagt Jesus, dass Johannes der Täufer mehr als ein Prophet ist. Das liegt daran, dass Johannes nicht nur Gottes Botschaft verkündet hat, wie andere Propheten, er war auch der direkte Vorläufer von Jesus, dem Messias. Johannes hat Jesus persönlich angekündigt und getauft. Er war eine Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das macht ihn so besonders. Punkt. Kurz und knapp, und jetzt hast du die Antwort. Stell dir vor, du machst das einfach. Also nicht einfach nur, verstehe ich nicht, sondern ich baller das jetzt mein Handy raus, ja, auf den Bot gehen, dann Funktion an, das kann man ja einsprechen. Ja, du kannst mit dem reden, wie du willst, in jeder Sprache, die du hast. Wenn du sagst, ich bin eher, was weiß ich, im Englischen zu Hause oder im Türkischen oder im Arabischen, baller ein Mikrofon an und sag, hey du, ich habe das gelesen, ich verstehe es echt nicht, null Banane, also komm, hilf mal. Er versteht dich, er wird dann vielleicht ein bisschen langsam antworten, wenn du durchsprichst, aber benutze es. Jetzt sagst du, Jürgen, dieses neumodige, modische Zeug, das kann nicht dein Ernst sein. Naja, du kannst natürlich auch einen Kommentar aufschreiben. Also wie du das jetzt machst, ist egal, ich habe euch einen Kommentar angebracht. Was war unsere Frage? Wie das sein kann, dass er mehr als ein Prophet ist. Da schauen wir mal an, was dieser Kommentar sagt. Übrigens, ein ganzer Kommentar für die Bibel. Das muss echt kommen. Wenn ihr es noch nicht habt, besorgt euch das. Kommentar zur Bibel in ungefähr 1500 Seiten auf 3 cm. Ziemlich dünnes Papier, aber cool gemacht. Wir schauen mal in Matthäus 11, Vers 9 rein. Und da heißt es dann, Matthäus 11, Vers 9, er war Prophet, ein Mann, der sich mit Gerichtsworten und asketischen Lebenswandel in der Wüste ging, eine leichtlebige. Matthäus 11, Vers 9. Er war Prophet, ein Mann, der sich mit Gerichtsworten und asketischen Lebenswandel in der Wüste gegen seine leichtlebigen Zeitgenossen stellte. Er war jedoch mehr als ein Prophet, weil er den Messias, von dem die anderen Propheten lediglich geredet hatten, sehen und erkennen durfte. Er war der Bote und Vorläufer, von dem Malachi und Jesaja gesprochen haben. Ganz simpel. Das ist eine Frage. Schau nach. Wie gesagt, das ist für die Leute, die sagen, ich brauche was in der Hand. Ich will lesen. Ich vertraue diesem modernen Zeug, diesem Chatbot. Da habe ich Angst, dass die mir irgendeine Blödsinn erzählen. Und ich kann das verstehen. Aber dann gibt es immer noch das. Die Botschaft bleibt die gleiche. Ob du über den Chatbot gehst oder ein gutes Buch. Besorg dir bitte die Antwort. Das wäre mir wichtig. So, jetzt gibt es noch viel, viel mehr Fragen, die man zu diesem Text haben könnte. Ich habe noch eine mitgebracht, aber ich zeige euch mal noch ein paar Fragen, die ihr vielleicht aufgeschrieben habt. Hier, gib mir mal noch 4, über die wir nicht reden. Du hättest aufschreiben können, wenn Johannes der Täufer der Größte ist, wie kann dann der Kleinste im Reich der Himmel größer sein? Ja, vielleicht ist das deine Frage. Schöne Frage, ja? Okay, wunderbar. Matthäus 11, habe ich jetzt nicht, keine Frage. Matthäus 11, Vers 12, verstehe ich gar nicht. Also, es gibt Hä-Fragen. Du stehst vor einem Vers und sagst, ja, sogenannte Hä-Fragen. Super. Baller das Ding einfach in den Chatbot. Ich verstehe es nicht. Gib mir irgendeine Chance zu verstehen, worum es geht. Lies nicht einfach weiter, mach ein Fragezeichen. Hä? Genau dein Ding. Oder es gibt schöne Zusammenhangsfragen. Schaut mal, wenn Jesus in Matthäus 11, Vers 14 sagt, dass Johannes der Elia aus Malachi 3 ist, warum sagt Johannes selbst dann in Johannes 1, 21, dass es nicht ist? Das ist eine sogenannte Zusammenhangsfrage. Das ist ein bisschen was für die Profis unter euch, die schon an anderer Stelle mal ein bisschen in der Bibel gebildet haben. Ganz toll, wenn man das sieht. Oder, was meint Jesus mit wer Ohren hat, der Hören? Was sollte man sonst mit Ohren tun? Ist das gemeint? Also wer Ohren hat, der Hören, was meint sonst? Das ist in diesem Fall eine Auslegungsfrage. Das sind typische Fragen, die du haben kannst. Ich will jetzt gar nicht die Fragen beantworten. Ich habe noch eine mitgebracht. Aber ich will, dass du verstehst, hier an dieser Stelle, wenn du sowas hast, nimm das, lass das nicht einfach vorbeiziehen, hab nicht einen, verstehe ich nicht, dann bist du am Ende angekommen, hast fünfmal verstehe ich nicht und hast morgen schon keine Lust mehr zu lesen, weil du so viel nicht verstanden hast. Schauen wir uns eine letzte Frage nochmal ganz kurz an, springen nochmal ans Ende vom Predigttext. Die Frage lautet, kannst du schon einblenden, was bedeutet das Fazit ganz am Ende? Ja, Frage 3. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihrem Werken. Das wäre zum Beispiel auch noch so eine Frage, die man stellen kann. Was bedeutet es, dass die Weisheit gerechtfertigt worden ist aus ihrem Werken? Das ist ja das Fazit. Das heißt, der Herr Jesus stellt uns vor, wie komisch die Leute reagieren. Egal, wen Gott schickt. Egal, ob das jetzt dieser, ja, ich sag mal, dieser asketische Bußprediger ist, der in der Wüste predigt, sie finden eine Ausrede, warum man dem nicht zuhören muss. Der hat einen Dämon. Jetzt denkst du dir, okay, wenn du auf asketische Bußprediger nicht stehst, dann wirst du mit Sicherheit auf einen Messias stehen, der genau das Gegenteil ist, oder? Der es sogar schafft, eine Hochzeit zu retten, indem er einfach ein paar hundert Liter besten Weines macht. So ein Typ müsste doch, wenn du diesen asketischen Typen nicht magst, dann müsstest du doch total auf den abfahren. Nee? Sie suchen einfach eine andere Ausrede. Ein Freund von Zöllnern und Sündern, ja, ein Fresser und Weinsäufer. Achtung, all diese Vorwürfe stimmen nicht. Jesus war kein Fresser und Säufer. War einfach jemand, der normal gelebt hat und der ein Herz für die anderen da hat. Genauso wenig wie Johannes einen Dämon hat. Da haben wir nur ein bisschen Bilder und Nachhinein drauf. So was gibt es. Was bedeutet das Fazit an ihm? Das Fazit bedeutet, dass die Weisheit gemeint ist, die Weisheit Gottes wird gerechtfertigt im Sinne von, sie stellt sich als richtig heraus. Wodurch? Durch ihre Werke. Durch das, was sie tut. Das heißt, auch wenn nicht viele Leute auf die Botschaft vom Evangelium hören, und das ist ja heute auch nicht so, nicht alles. Viele Leute, wenn du zu ihnen gehst und sagst, hey, Gott möchte dich retten, dass ich versöhne mit Gott, sagen sie dir, ja, das ist nicht. Und doch ist es so, dass, wenn wir uns anschauen, wie Gott das tut, welche Mittel er einschickt, ganz konkret, dann wird man feststellen, wow, da wäre mir wirklich nichts Besseres eingefallen. Das ist wirklich gut. Die Werke, das, was Gott macht, rechtfertigt die Weisheit Gottes. Man kann in dem, wie Gott sich anstellt, Menschen mit der Vergebung zu erreichen, etwas lernen über die Klugheit und Weisheit Gottes. Und für alle, die sich bis hierher gelangweilt haben, 30 Sekunden griechische Sprache. Schau, da steht und, die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihrem Werk. Dieses kleine Wörtchen und im Griechischen. Wenn euch das mal komisch vorkommt, so wie hier, dass du sagst, ich hätte es lieber übersetzt mit einem Aber. Weil das Aber vom Zusammenhang etwas mehr Sinn ergibt. Just do it. Das sagst du. Das griechische Wörtchen kann, wenn der Kontext es zulässt, kann und sollte mit Aber übersetzt werden. Das heißt, ich kann den Satz auch übersetzen mit Aber. Die Weisheit Gottes wird trotzdem, egal was die Leute tun, gerechtfertigt aus ihrem Werk. Gott ist schlau. Und wir sollten das auch sein, und damit ihr es seid, deswegen diese Predigt. Ich fasse es nochmal zusammen. Lies. Lies aufmerksam. Schau, was du verstehst, aber schau auch, was du nicht verstehst. Finde Fragen und besorg dir die Antwort. Ich möchte dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, in der Kirchengeschichte war es nie, wirklich nie einfacher, gute Antworten auf die Fragen zu finden, die man zu Bibel hat. Ich weiß noch, ich gehe jetzt einfach mal 30 Jahre zurück. Ich weiß noch, wo ich vor einem Bücherregal stand, mit einem englischsprachigen Buch, das nur aus Fragen und Antworten, so Hard Questions hieß das Buch, Fragen und Antworten zum Kirchenschein. Ein Buch, wo all die Fragen, all die schwierigen Fragen, wow! Ja? und wie ich dann zur Zollstelle gegangen bin, um mir meine Kiste mit Büchern abzuholen. Und da muss man das auffahren, sagen, nee, ich muss keine Zoll zahlen, das sind Bücher, die man damals Zoll fahren. Ja? Das ist 30 Jahre her. Und heute ist ein ultra billig Jackpot in der Lage, euch Antworten zu geben, die locker auf dem Niveau sind dieser Bücher, die ich als Haus stehe. Bitte, bitte, bitte. Nutzt das halt nicht hin. Und findet, wenn ihr jetzt lest, aber findet jeden Tag eine einzige gute Frage und holt euch die ab. Es macht einen Unterschied.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.